Radio Island. You can find it at World Wide Web. You can find a meeting between culture and politics.
Ihr hört Radio Island, eine Koproduktion von Public Information Platform und dem Conner Island. Heute die nunmehr zweite Sendung zu folgenden Themen.
Come to use Radio Island.
Gegen die Kollaboration mit der Europäischen Nation, so der Aufruf zweier linker Gruppen aus Leipzig. Dazu heute im Schwerpunkt ein Streitgespräch zu relativierender Geschichtspolitik und der Kritik an der Europäischen Nation. Wie sieht's aus, 4 Jahre nach dem Aufstand der Anständigen? Die NPD schickt sich an, den Sächsischen Landtag einzuziehen und für die Post-Antifa ist es kein Thema mehr. Dazu ein Beitrag von Anna im zweiten Teil der Sendung. Die Musik zur Sendung gibt's heute von den Propellers. Und los geht's mit den goldenen Zitronen, Monster regieren diese Welt. Kollaboration mit der Europäischen Nation. Unter diesem Motto starteten zwei Leipziger linke Gruppen, der antifaschistische Frauenblock Leipzig und das BGR Leipzig, einen bundesweiten Aufruf. Die lokale bis überregionale linke Gruppenlandschaft reagierte von sehr verhalten bis offen ignorant auf diesen Aufruf, sich gegen die Nation Europa zu engagieren. Ursachen dafür versuchen Laura und Lucy jetzt in einem Streitgespräch auf die Spur zu kommen.
Europa, keine Ahnung. Zusammengehörigkeit auf jeden Fall erstmal.
Europa wird immer größer, aber ohne Bedeutung. Ich habe keine großartige Hoffnung, muss ich sagen. Unzufrieden.
Wer heute nach Europa gefragt wird, bezieht sich in den wenigsten Fällen auf den geografischen Begriff. Dann schon eher auf die Antike. Auch wer in griechischer Mythologie nie besonders sattelfest war, eins weiß heute jedes Kind. Europa war die Tochter des phönizischen Königs Agenor. Außerdem war sie Geliebte des Zeus, der sie in Stiergestalt nach Kreta entführte. So viel Allgemeinbildung muss wohl sein. Schließlich geht es um europäische Geschichte. So interessant war Europa lange Zeit nicht für alle. Doch der Prozess der europäischen Integration dauert schließlich auch schon 50 Jahre an. und die politische Integration folgte der ökonomischen Vergemeinschaftung auf den Fuß. Ob politische Institutionen oder private Lebensgestaltung, an Europa scheint heute niemand mehr vorbeizukommen. Der Euro ist mittlerweile zur akzeptierten und starken Gemeinschaftswährung geworden. In diesem Jahr wurde die EU um 12 Staaten erweitert. Europa macht sich gerade an die Aufstellung eigener und unabhängiger Streitkräfte. Und Europa hat jetzt auch eine eigene Verfassung. Damit verbunden war eine öffentliche Debatte um europäische Grundrechte und um sogenannte gemeinsame Wurzeln und Werte. Bemüht wird an dieser Stelle genauso das Christentum wie die Aufklärung, Humanismus, die Menschenrechte. Auf die Frage nach einer europäischen Identität haben alle irgendwie was zu sagen.
Meine Heimat.
Ah, da wollen wir leben.
Ich hoffe auf Frieden in Europa.
Viele tolle Länder, viele verschiedene Menschen, unterschiedliche Biere, gute Biere. Jawohl.
Okay, fast alle haben etwas dazu zu sagen. Auf jeden Fall auch die Linke. Teile der Antiglobalisierungsbewegung, linke Parteien und Gewerkschaften setzen auf Europa als Bürgerin sozialer Rechte und für friedliche Konfliktlösung. Andere dagegen meinen, dass Europa mit emanzipatorischer Politik oder auch nur mit sozialen Rechten rein gar nichts zu tun hat. So zum Beispiel das BGR, das Bündnis gegen Realität, und der AfBL, der antifaschistische Frauenblock aus Leipzig. Sie tourten deshalb mit einer Informationskampagne durch über 15 Städte in ganz Deutschland. Im Gepäck hatten sie dabei ihre Kritik an der, wie sie sagen, neuen Heimat Europa. Teil der Kampagne war auch eine Demonstration am 24. Juli diesen Jahres in Leipzig.
Alles für alle und zwar umsonst! Alles für alle und zwar umsonst! Alles für alle und zwar umsonst!
Diese europäische Identität funktioniert wie jede andere nationale Identität über Ausschlüsse. Anti-Amerikanismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie Antisemitismus sind prägende Komponenten dieser neuen Identität. Wir scheißen auf diese Identität. Nieder mit Rassismus, nieder mit dem Antisemitismus und Anti-Amerikanismus. Nieder mit Europa!
Soweit ein Vertreter des Bündnisses auf der Demonstration in Leipzig. Doch auch unter linksradikalen Gruppen gehen die Meinungen zu Europa auseinander. Es ist umstritten, ob die Europäische Union der richtige Bezugspunkt für linke Kritik ist. Aber auch die realpolitischen Einschätzungen sind verschieden. Wir haben deshalb zur Diskussion eingeladen. Und zwar Marc vom Bündnis gegen Realität, Susanne vom antifaschistischen Frauenblock und Thorsten von der Gruppe in Gründung GIG aus Leipzig. Sie haben uns erklärt, was sie von Europa halten.
Selbstverständlich reden Politikerinnen und Politiker davon, dass Europa zivil und friedlich und sozial ist. Also die SPD-Europakampagne war ja auch Friedensmacht Europa. Aber realpolitisch hat das jetzt erstmal nicht so eine große Auswirkung. Also selbstverständlich gibt es in der EU alle Instrumentarien, die man nicht unbedingt mit zivil in Zusammenhang sonst bringt. Es gibt eine europäische Armee, es gibt gemeinsame Einsätze, es gibt Aufrüstung, es gibt sowas wie ein Star Wars-Programm. Und dann gibt es noch die Instrumentarien, die als zivil gekennzeichnet werden, also sogenannte Soft Skills, also zivile Konfliktlösungsmodelle, die halt auch überhaupt nicht zivil sind und die immer auch die Option haben, militärische Einsätze als letzten Schritt zu haben. Und insofern denken wir, eine Politik, die darauf setzt, dass in irgendeiner Weise etwas geschaffen wird auf europäischer Ebene, was sich grundsätzlich unterscheidet von der Politik, wie sie die einzelnen Staaten momentan betreiben, ist totaler Quatsch.
Na, das Einzige, was ich finde, was man noch hinzufügen könnte, ist, dass ja noch so ein weiterer Punkt, auf den Europa sehr stolz ist, der sich jetzt auch in diesem offiziellen Motto von Europa wiederfindet, in Vielfalt geeint, nämlich so die Vielfalt der verschiedenen Kulturen sowohl innerhalb von Europa als auch jetzt in der ganzen Welt zu respektieren. Dass das ja schon ein Motto ist, was auch so einen Unterschied zu anderen Politiken ausmacht, also die ja immer dann kritisiert werden, wo gesagt wird, die USA wäre eben nicht sozial und zivil. Wenn man dann genau hinguckt, hat die USA natürlich aber auch ein ziviles Standbein in der Außenpolitik, also die führen ja auch nicht nur Kriege, sondern also haben sozusagen auch, was jetzt hier als Soft Skills bezeichnet wurden, Da würde ich jetzt nicht mal so große Unterschiede erkennen, aber die Frage ist, also was für eine Politik wird damit durchgesetzt? Und da kann man halt schon sagen, dass diese, also erstmal so antirassistisch klingende Politik von der Vielfalt der Kulturen letztendlich eigentlich eine klassisch-völkische Politik ist, die eben auch von Europa und da eben insbesondere von Deutschland vorangetrieben wird.
Und wie zivil europäische Politik ist, kann man ja auch sehen, also gerade im Zuge von so einer Vereinheitlichung von sozialen Maßstäben wird sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt und das bedeutet Abbau von sozialen Instrumentarien.
Wir denken, dass im Mittelpunkt der europäischen Identität eben genau dieses Gerede vom sozialen und zivilen Europa steht. Also das ist der gemeinsame Nenner, auf den sich alle einigen können. Und das im, also zum Teil verdeckt und zum Teil sehr offen, da im Hintergrund bei allen mitschwingt der Anti-Amerikanismus. Also das ist sozusagen das einigende Moment einer europäischen Identität. Mögen andere sagen, ja, ganz wichtig ist doch zum Beispiel der Rassismus in Europa oder andere Sachen, die bei einer Nationalstaatsbildung auch historisch gesehen immer konstruktiv waren. Das ist für Europa jetzt auch nicht so falsch. Also es spielt natürlich auch eine Rolle. Es gibt da die Diskurse zur Festung Europa. Allerdings würden wir sagen, das, was jetzt gerade in den letzten Jahren passiert, da ist der Rassismus insofern nicht so relevant, weil er in den einzelnen Nationalstaaten als solcher aufgehoben ist und sich dann eben dort auch äußert und entfalten kann. Also er braucht keine höhere Basis, während eben der Anti-Amerikanismus gerade in so einem europäischen Projekt zu sich kommt. Sehr symptomatisch dafür ist zum Beispiel die europäische Verfassung. Seitenweise sind da irgendwelche europäischen Gesetze, die es schon immer gab, sind da nochmal zusammengefasst worden. Wichtig ist eigentlich nur die Präambel. Und die Präambel ist ein einziger Schmus und also ein Gerede vom sozialen Europa, wo ganz klar ist, das richtet sich eben nicht gegen irgendwelche Feindbilder, sondern die Präambel der europäischen Verfassung ist halt die klare Kampfansage an Amerika.
Soweit Marc. Vom Bündnis gegen Realität zur Konstruktion einer europäischen Identität. Thorsten von der Gruppe in Gründung sieht das etwas anders.
Also die Prozesse, die ihr jetzt geschildert habt, die lassen sich durchaus konstatieren. Es gibt zwar den Versuch, eine europäische Identität herzustellen, also was du gerade angesprochen hast, dann gibt es den Versuch, Schulbücher beispielsweise zu vereinheitlichen und das Geschichtsbild zu homogenisieren. Dennoch scheint mir, dass sich die europäische Identität noch nicht durchgesetzt hat, in dem Sinne, dass es verschiedene Intellektuelle oder Leute gibt, die eher der politischen Elite angehören. Grass, Habermas, der Essay, der in verschiedenen europäischen Zeitschriften erschienen ist. Da wird versucht, eine europäische Identität zu konstruieren. Mir scheint das aber bislang so zu sein, dass es in der Bevölkerung keineswegs verankert ist. Also sprich, für den kleinen Mann auf der Straße ist die europäische Identität keineswegs konstitutiv. Der fühlt sich nicht als Europäer. Und die europäische Identität hat bisher auch noch keineswegs die nationale Identität ersetzt. Und ich bin auch sehr skeptisch, was eure Prognose da angeht, ob das wirklich eintreten wird, dass das Europäersein wirklich wichtig ist. Das ist wichtig für meine linksliberale Uni-Professorin, aber spielt für die meisten Menschen einfach keine Rolle.
Also zum einen bin ich behauptet, dass dieser Prozess abgeschlossen ist, was du ja gerade unterstellt hast. Also die Nationsbildung, das haben wir nirgendwo gesagt. Sagen halt, der ist gerade am Beginn, also die Identitätsbildung beginnt, aber wir zeichnen schon auf, in welche Richtung das geht. Also wir sind da zum einen sogar sehr vorsichtig und wir intervenieren jetzt, weil es gerade darum geht, so einen Prozess zu verhindern. Auf der anderen Seite kann man sagen, sind wir eigentlich zu vorsichtig und jetzt nochmal ein Einwand zu dem, was du gesagt hast, nämlich, wenn man sich anguckt, ob sich jetzt die Europäer und Europäerinnen mehr als Bürger und Bürgerinnen ihres Nationalstaates oder von Europa fühlen, dann ist es halt europaweit so, also auch in Deutschland, dass sich mehr als Europäer und Europäerinnen fühlen und sich mehr auch mit den europäischen Institutionen identifizieren können, als mit den jeweiligen nationalstaatlichen. Insofern kann man jetzt noch mehrere andere Argumente und Umfragen heranführen, aber bei allem kommt eben raus, dass eben nicht, wie du das jetzt sagst, die europäische, die nationalstaatliche ablöst, weil das ist nämlich gar nicht geplant, sondern, das schreibt sich Europa ja auf die Fahnen, ist so eine europäische Identität eine übergeordnete ist über die nationalstaatliche. und die nationalstaatlichen gerade in Europa erst zu sich kommen können und noch mehr gefördert werden, als ob es nicht schon genug Nationalismus in Europa gäbe.
Dieser Prozess einer europäischen Identität setzt eben auch auf so eine gemeinsame Geschichtserfahrung und da wird halt deutsche Schuld total entwirklicht und da sind dann eben die Deutschen mit auf der Siegermächte-Seite, weil eben gemeinsam diese europäische Katastrophe durchlebt wurde. Das ist zum Beispiel sowas wie europäische Katastrophe, sowas wird halt auf offizieller EU-Ebene benutzt als Sprachgebrauch, um über den deutschen Faschismus, über den Nationalsozialismus zu reden. Und da spielen natürlich Täterinnen und Täter und Opfer gar keine Rolle mehr. Da sind alle Opfer, da haben alle diese Kriegserfahrung gemacht, da haben alle gelitten und sind froh, dass sie das jetzt friedlich gemeinsam nicht mehr zulassen würden.
Ich wollte nochmal auf einen anderen Punkt zurückkommen, was du vorher angesprochen hast. Das Verhältnis von Europa und Anti-Amerikanismus. Also ich meine, da sind wir uns einig, dass man gegen Anti-Amerikanismus etwas tun muss. Aber die Frage ist, in welcher Relation Europa und Anti-Amerikanismus steht. Und ich glaube, dass der Anti-Amerikanismus losgelöst von der europäischen Identität funktioniert. Also die Leute, die auf die Friedensdemos gegangen sind, sind nicht als Europäer auf die Straße gegangen, um gegen Amerika zu demonstrieren, sondern sie sind als Anti-Amerikaner auf die Straße gegangen, um gegen Amerika zu demonstrieren.
Was eigentlich seltsam, wie man zu so einer Einschätzung kommen kann. Selbstverständlich gibt es Anti-Amerikanismus, auch wenn es kein Europa geben würde. Aber gerade wenn du die Friedensdemonstration ansprichst, war immer davon die Rede, wie viele Leute in ganz Europa auf die Straße gehen. Da wurden Solidaritätsadressen von verschiedenen Städten in unterschiedlichen Ländern an die anderen geschickt. Da gab es massig Plakate, die sich genau darauf bezogen, dass es spitze ist, dass sich wichtige Nationen in Europa gegen den Krieg gestellt haben und man darf auch nicht vergessen, wie sehr irgendwie auf dieses Old Europe-Ding abgegangen wurde. Also es ist so ein Beispiel, wo man ganz klar so eine Identifizierung auch sehen kann, weil im Grunde könnte es ja allen Leuten, wenn sie jetzt nur sich deutsch-national finden würden, total egal sein, ob Rumsfeld irgendwas erzählt von Old and New Europe, aber so war es ja überhaupt nicht. Also durch das Spektrum, also ausgenommen noch rechtsextremistische Gruppen, die sich daran beteiligt haben, wurde ja dieser Begriff so aufgenommen, dass sich darauf ganz positiv bezogen wurde. Und da spielt Identität eine ganz große Rolle. Also da geht es dann um Kultur und um die angeblich kulturlosen Amerikanerinnen und Amerikaner. Und da geht es darum, die eigene Geschichte als besonders hochkulturell zu sehen. Und bei den ganzen Protesten hat das eine ganz große Rolle gespielt.
Share. Mittelpunkt der Welt ist nicht der Mittelpunkt der Welt ist nicht der Mittelpunkt der Mittelpunkt
in der Welt.
Wie schätzt ihr denn die Versuche der EU als Staatenbündnis, als Europäische Union ein, sich militärisch und wirtschaftlich gegenüber den USA zu profilieren?
Also ich würde sagen, es gab schon lange in bestimmten Kreisen innerhalb der Europäischen Union, also seit Anbeginn, ein Interesse, nicht gegen die USA zu agieren. Also jetzt in dem Sinne, dass man die USA kriegerisch besiegen will oder abschaffen oder irgendwie sowas, sondern in Konkurrenz zu treten zu USA und vor allem dann, also nach 45 jetzt vor allem auf deutscher Seite auch eine Eigenständigkeit zu erlangen.
Ja, Vertreter der wertkritischen Kommunisten Leipzig, WKL, haben ja gegen unsere Thesen eingewandt, dass das alles gar nicht sein kann. Sie bringen dann solche Rechenexempel wie, dass die USA viel mehr Panzer hätten als die Europäische Union. Das ist natürlich Quatsch und kein relevanter Einwand gegen uns, denn wir gehen in absehbarer Zukunft nicht von direkten kriegerischen Konflikten zwischen Europa und den USA aus.
Aber es geht eben um eine Konkurrenz und selbstständiges Agieren. Sprich, zum Beispiel solche Institutionen wie die NATO, die eben zunehmend in Frage gestellt werden durch eigenständige europäische Institutionen. Also das sind die Interessen, so würde ich die skizzieren, was die Verwirklichung betrifft. Das hinkt natürlich noch hinterher, aber für die gesamte Europäische Union sieht es so aus, dass inzwischen 80% des Militäretats der USA erreicht werden. Und da jetzt gerade massive Anstrengungen unternommen werden, also auch diese fehlenden 20% noch aufzuholen oder überzuholen. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, dass die EU die USA beim Thema Rüstungsexporte schon längst überflügelt hat. Also Europa exportiert mehr Rüstungsgüter. Das ist auch ein Fakt, den ein Autor der WKL bewusst leugnet. Er behauptet einfach das Gegenteil. Also das wäre jetzt nur auf militärischem Gebiet, auf ökonomischem Gebiet, würde ich sagen, sieht es analog aus. Da gibt es natürlich auch die Bestrebung, sich Einflusssphären abzustecken gegen die USA und da als Global Player der USA den Rang abzulaufen. So ein Steckenpferd der Europäischen Union ist da zum Beispiel die Währungspolitik, dass eben versucht wird, den Euro, der ja schon mal viel stärker ist als die einzelnen europäischen nationalen Währungen, den so stark zu machen, dass er halt dem Dollar als Weltwährung Konkurrenz bieten kann.
Also ich würde dir natürlich darin recht geben, dass die westliche Interessenidentität, wenn man das so formulieren will, durch den Zusammenbruch der Sowjetunion zerstört worden ist. Also es gibt zunehmend eine Konkurrenz zwischen Europa und den USA, was sich vor allem nach den Anschlägen in New York nochmal gezeigt hat und anlässlich des Irakkrieges nochmal zugespitzt hat. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man noch ansprechen muss, ist die unterschiedliche Haltung gegenüber Israel, also worauf Ilka Schröder ja immer hingewiesen hat und insgesamt die Politik im arabischen Raum. Das ist auch sicherlich zu kritisieren. Also Europa hat diese militärischen Ambitionen, was ihr vorher auch schon angesprochen habt, Star Wars-Programm, es gibt zunehmend den Versuch, die Rüstungsindustrie zu vereinheitlichen. Ich glaube aber, dass beispielsweise die Zahl, die du jetzt genannt hast, dass Europa 80% des Rüstungshaushalts der USA hat, relativ nichtssagend ist. Das hat unter anderem was mit der Struktur der Rüstungsindustrie zu tun, dass die USA für viel weniger Geld sehr viel mehr Güter im militärischen Bereich produzieren können. Also daraus kann man, glaube ich, ziemlich wenig ableiten. Und auf ökonomischem Gebiet gibt es natürlich auch unterschiedliche Interessen, aber das ist relativ normal innerhalb einer kapitalistisch strukturierten Welt.
Fragen, was bedeutet das jetzt? Also kann man nicht sagen, alles so wie früher. Also irgendwie, Karl Marx hat das analysiert, aber zu Karl Marx Zeiten gab es halt noch keine Europäische Union. Dann kann man das gerne heranziehen. Man muss aber trotzdem fragen, was heißt es jetzt für heute? Und macht das einen Unterschied? Und dann würden wir sagen, und also das zeigt ja dann nochmal eine detaillierte Analyse von Konflikten, dass natürlich Konflikte, die durch eine europäische Großmacht, also sowohl in ökonomischer als auch in militärischer Hinsicht heraufbeschworen werden, ein bedrohlicheres Potenzial beinhalten als Konflikte, die bislang nach 1945 zum Beispiel zwischen den europäischen Staaten bestanden. Und da wird ja dann Außenpolitik betrieben und das ist ja genau das, was du auch mit Israel gesagt hast. Da kommen ja verschiedene Sachen zusammen. Warum die Europäische Union so eine bestimmte Nahostpolitik betreibt? Das ist natürlich Antisemitismus. Das ist halt was traditionell Europäisches. Da kann man auch sagen, okay, das ist nichts Neues. Wobei natürlich Antisemitismus eben als europäischer Antisemitismus nochmal so einen bestimmten Drive erhält. Also indem man sich eben auf einer größeren Basis artikulieren kann und eben auch stärker durchgesetzt werden kann, weil Europa eben stärker ist als einzelne Länder. Und zum anderen ist aber auch so, dass sich eine Politik gegenüber Israel natürlich nicht nur aus irgendwie wahnhaften Antisemitismus ableiten lässt, sondern auch sehr viel mit zum Beispiel europäischen Interessen im Mittelmeerraum zu tun hat.
Also ihr habt ja vorher selber gesagt, dass ihr nicht annehmt, dass Europa in absehbarer Zeit militärisch mit den USA wird konkurrieren können. Das ist, denke ich, auch der Grund, warum Europa sich als ehrlicher Makler darstellt. Also wenn man in militärischer Hinsicht der Schwächere ist, ist man gezwungen, sich auf multilaterale Institutionen zu beziehen. Aber es mag sich quantitativ was verändert haben, aber ich sehe absolut keine neue Qualität. Und wie du die marxische Kritik für obsolet erklärt hast oder meintest, es müsse eine Neuformulierung oder Aktualisierung geben.
Nee, eine Anwendung auf die momentanen Verhältnisse.
Ja, also aber
die marxische Kritik ist ja nicht zeitlos in dem Sinne, dass man jetzt einfach sagen kann, damit werden alle aktuellen politischen Konflikte erklärt.
Kritik nicht überhistorisch. Sie ist eine Kritik einer bestimmten Gesellschaftsformation des Kapitalismus und sie wird so lange aktuell bleiben, solange diese nicht abgeschafft ist.
Also uns ging es ja nicht darum, zeitlose Kapitalismuskritik zu betreiben, sondern die Kapitalismuskritik in Verbindung zu bringen mit aktuellen Entwicklungen auf politischer und theologischer Ebene. Und da sagen wir, das qualitativ Neue besteht ja nicht daran, dass sich irgendwie das Wertgesetz geändert hätte, sondern das qualitativ Neue besteht daran, dass in Europa als geografischen Raum eben nicht mehr ausschließlich die Nationalstaaten die Aufgabe des Gesamtkapitalisten übernehmen, sondern dass eben auf eine höhere Ebene, nämlich Europa, verlagert wird. Das ist eine neue Qualität und dass das gewisse Konsequenzen hat für eine Außenpolitik, für eine europäische Innenpolitik, für ein Bewusstsein der Leute, die in Europa leben, für Konflikte mit anderen Ländern, für Erstarken von Antisemitismus und Anti-Amerikanismus. Step into my political platform shoes. Call me Chili Chaplin, 'cause I came for the clapping. From East Germany straight to your chimney, so call me Santa Claus Kinski. Presidential suite, which one of you is gonna run against me? Come and enter the fray, 'cause I'm also known as the AKA. But I'm also known as Trilogy, 'cause I got three gonads and I got two sides, Dr. Jekyll and Mr. Pratt. I'ma train for the campaign to put the bubbles in your brain like champagne. So step into my political platform shoes. So step into my political platform shoes. Straight to your chimney, so call me Santa Claus Kinski. Presidential suite, which one of you is gonna run against me? Come and enter the fray, 'cause I'm also known as the AKA. But I'm also known as Trilogy, 'cause I got three gonads and I got two.
two sides. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. I'm a train for the campaign to put the bubbles in your brain like champagne. So step into my political platform shoes. Step into my political platform shoes.
Die Frage ist aber, ob diese ökonomische Vereinheitlichung wirklich unabdingbar diese europäische Identität braucht. Es kann durchaus diese Konkurrenz auf ökonomischer Ebene geben, ohne dass es jetzt zu einer europäischen Identitätsbildung kommt. Und wahrscheinlich müsste man da dann das Verhältnis von Ökonomie und Ideologie nochmal genauer fassen.
Ich denke, es ist aus zwei Gründen unabdingbar. Zum einen, weil Menschen, denen also was abverlangt wird, nämlich arbeiten gehen zu müssen, im Militär zu dienen, in Sozialversicherungssysteme einzuzahlen und so weiter, die müssen sich halt mit irgendwas identifizieren. Und diese Identifikation läuft halt über Nationalismus. Aber man kann ja konstatieren, dass Menschen, die sich in Staaten organisieren, das ja nur deswegen hinkriegen, relativ widerspruchsfrei, weil sie eben selbst nationalistisch sind. Das zum einen. Und da eben der politische Rahmen sich jetzt mehr verschiebt auf europäische Ebene, muss eben auch so ein Nationalismus sich auf europäische Ebene verschieben. Genau die vier Projekte, die Deutschland sich, also die deutsche Regierung sich auf die Fahnen geschrieben hat und immer vorangetrieben hat in Europa, das wären der Euro, die Osterweiterung, dann Kerneuropa-Konzepte und so Konzepte der Regionalisierung, das sind Sachen, die gerade jetzt in der deutschen Bevölkerung prozentual am meisten auf Widerspruch stoßen. Das sind also genau die Punkte, wo dann eben auch von politischen Akteuren ein europäischer Nationalisierungsdiskurs gegen die nationale Borniertheit der eigenen Bevölkerung durchgesetzt werden muss und eben auch wird. Und nicht ohne Grund gibt es ja deswegen die Anzeigenkampagne in der Bundesregierung zur Osterweiterung, nicht zur Verfassung. Weil die Verfassung wünschen halt alle.
Da gibt es wirklich einen Interessenskonflikt. Auf der einen Seite den Interessen des Kapitals, wenn man das so fassen will, das an dem Abbau von Binnenzöllen, an Abbau von Arbeitsschutzrechten etc. etc. interessiert ist, was auf der anderen Seite aber die Konsequenz einer Möglichkeit der Migration auch hätte, was in dem Fall den nationalen Ressentiments widerspricht. Deswegen gibt es ja diese Regelungen, dass beispielsweise die Menschen aus Osteuropa bis auf Schweden in den Ländern sich nicht niederlassen können und da anfangen zu arbeiten.
Bei so viel Kritik stellt sich natürlich die Frage, ob es nicht auch positive Effekte einer europäischen Integration gibt. So sind die Mitgliedstaaten, also auch Deutschland, gezwungen, die europäischen Richtlinien zum Beispiel gegen Diskriminierung umzusetzen. Könnten sich daraus nicht auch ganz neue Möglichkeiten im Kampf gegen zum Beispiel Homophobie und Rassismus ergeben?
Diese Bestrebungen, die gibt es auch auf deutscher Ebene. Das ist gar nichts EU-spezifisches, dass es auch manche Diskriminierungsprogramme gibt und dass manchmal sich auch Einstellungen, die sich unter Menschen durchsetzen, dann auch in der Politik niederschlagen, also wie zum Beispiel Homosexualität in Antidiskriminierungsgesetze mit aufzunehmen. Das ist überhaupt nicht die Entscheidung, die sich in der linken Position stellt. Zu gucken, irgendwie gibt es nicht positive Inhalte, die auch im ganz Falschen geäußert werden. Also ich kritisiere es im Ganzen und wie sich für mich überhaupt nicht die Frage stellt, gibt es nicht an Deutschland auch was Schönes, stellt sich für mich die Frage auch nicht, irgendwie gibt es an der EU nicht auch was Schönes.
Wir wollen aber nach wie vor die eigene Stimme erheben, um zu kritisieren, nicht um zu wählen. Gegen Anti-Amerikanismus und Euronationalismus. Für eine kosmopolitische Linke. Links ist und bleibt da, wo keine Heimat ist.
Peaches, then give me some of this. Shake it, dicks, shake it, dicks. Shake it, dicks, shake it, dicks. Okay, how about you girls? You women? You ladies, are you with peaches? Alright then, let's try this. Are you ready? Shake it, tits, shake it, tits.
lying back and staking their own space. We're gonna kick it now and take your place. Come on and give us a taste. I'm not the only one with body to kill. I like to see just how you swing that thrill. Come on, baby, baby, use that thing. You make my panties go pink.
Shake your dicks, shake your dicks.
Shake your dicks, shake your dicks.
Shake your dicks, shake your dicks.
I know you all play bottom and top. I know you all like a hot box. Girls, you ready to flip it again? Keep it so that it never ends.
Shake your tits, shake your tits.
Shake your tits, shake your tits.
Shake your tits, shake your tits.
Shake your tits, shake your tits, shake your tits, shake your tits,
shake your
tits.
Shake your dicks, shake your tits.
Shake your dicks, shake your tits.
Shake your dicks, shake your tits.
Shake your dicks, shake your tits, shake your tits, shake your tits.
All the motherfuckers ready for the fatherfuckers. All the fatherfuckers ready for the motherfuckers. All the motherfuckers ready for the fatherfuckers. No. All the motherfuckers ready for the fatherfuckers. All the fatherfuckers ready for the motherfuckers. All the motherfuckers ready for the fatherfuckers. No. Girls and boys, they want it all. Lay back and make the call. You make that flip, yeah, really quick. And keep it so slow, it's sick. You gotta shake your dicks and your tits. I'll be me and you be you. Shake your dicks and shake your tits. And let me be you too.
Shake your dicks, shake your tits.
Shake your dicks, shake your tits.
Shake your dicks, shake your tits.
Shake your dicks, shake your tits, shake your dicks, shake your tits.
All the motherfuckers ready for the fatherfuckers. All the fatherfuckers ready for the motherfuckers. All the motherfuckers ready for the fatherfuckers. No. All the motherfuckers ready for the fatherfuckers. All the fatherfuckers ready for the motherfuckers. All the motherfuckers ready for the fatherfuckers. No.
Das war Peaches mit Shake Your Dicks. Der Aufstand der Anständigen hat sich weitestgehend erledigt. Das NPD-Verbotsverfahren ist zugunsten der NPD ausgegangen. Und spätestens seit den Wahlen zum Europäischen Parlament ist klar, dass die NPD auch auf parlamentarischer Ebene in Sachsen punkten kann. Dazu jetzt ein kurzer Bericht von Anna, welche Auswirkungen der tatsächliche Einzug ins Landesparlament haben könnte.
Rechtsextreme Parteien und Wählervereinigungen erlangten bei den Kommunalwahlen im Juni bundesweit 75 Mandate. Allein 54 davon wurden in Sachsen vergeben, 45 gingen an die NPD. Hochburgen der Neonazis waren dabei die Sächsische Schweiz, der Muldentalkreis, aber auch Meißen, Riesa und Freiberg. Wahlergebnisse wie beispielsweise 25% in Reinhardsdorf-Schöner oder 21% in Königstein schreckten auch die Medien auf. Hinzu kamen noch die Wahlerfolge der rechtsextremen Wählervereinigung. So erhielt das Chemnitzer Wahlbündnis unter Führung der Republikaner 6 Mandate, 3 weitere Mandate gingen an das NPD-nahe Nationale Bündnis Dresden. Der Aufmarsch von 4.500 Neonazis in Wunsiedel am 21. August für den Hitler-Stellvertreter Hess hat gezeigt, wes Geistes Kind die neuen Mandatsträger sind. Nach einer Pressemitteilung des Antifa-Rechercheteams Dresden marschierte an prominenter Stelle der stellvertretende Bundesvorsitzende der NPD, Holger Apfel. Er ist für das Nationale Bündnis Dresden in den Stadtrat eingezogen. Sven Hagendorf, vorgeschlagen für den Jugendhilfeausschuss des Parlaments, war nach Augenzeugenberichten in Wunsiedel an einem Angriff auf die städtische Kundgebung gegen den Neonazi-Aufmarsch beteiligt. Er trat in den vergangenen Jahren auch immer wieder mit Anti-Antifa-Aktionen in Dresden und Ostsachsen in Erscheinung. Die enge Zusammenarbeit von Freien Kameradschaften und NPD ist eine sächsische Besonderheit innerhalb der Neonazi-Szene. Jan Rabe vom Bielefelder Verein Argumente gegen Rechts und Mitautor des Buches Braune Kameradschaften schildert, dass nach langer Diskussion die Abgrenzung von Freien Kameradschaften zur NPD in Sachsen aufgehoben wurde. Das heißt aber nicht, dass die Kameradschaftsmitglieder jetzt geschlossen in die NPD eintreten, sondern
dass es eine Offenheit für eine lokale und regionale Zusammenarbeit gibt.
für gemeinsame Events, für eine Unterstützung bei Wahlen. Es ist inzwischen gerade in Sachsen zu beobachten, dass hier eng zusammengearbeitet wird, um quasi einen maximalen Erfolg zu gewährleisten.
Das Pressefest der Deutschen Stimme an der Diskothek Wodan in Mücka ist ein weiteres Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen NPD, den Freien Kameradschaften, und der jugendkulturell geprägten rechten Musikszene. Der in Riesa ansässige Verlag des NPD-Parteiorgans hatte am 7. August ein Volksfest organisiert, zu dem mehr als 5000 Neonazis anreisten. Zur NPD-Propaganda und Auschwitzleugnung gab es Bullriding, Bratwurststände und Volkstänzer, Liedermacher und bekannte Rechtsrockbands. Die Einschätzung Jan Rabes zu diesem kulturellen Angebot?
Das zieht natürlich gerade die jüngeren Leute, die gar nicht unbedingt zur NPD wollen, sondern überhaupt mal eine Gelegenheit haben wollen, drei Bands legal und sicher auf deutschem Boden sehen zu können. Wenn die irgendwo versucht hätten, am Wochenende in Sachsen in einer Scheune zu spielen, dann hätten da zwei Hundertschaften gestanden, hätten das Konzert abgeräumt. Die NPD schafft diesen Rahmen und die Konzerte laufen.
Große Rolle bei den Wahlerfolgen spielt die Etablierung der Neonazis in die Gesellschaft. Die Mandatsträger und Landtagskandidatinnen der NPD sind angesehene Bürger. Der Hausarzt Müller in Sebnitz, der Fahrschullehrer Leixenring in Königstein oder der Klempnermeister Jacobi in Reinhardsdorf-Schönau.
Das finden wir gerade ziemlich gefährlich, wenn man sich das hier in Sachsen anguckt, wo es Personen gibt, die über längere Zeit Kommunalpolitik gemacht haben, die anerkannt sind, die verankert sind in ihren Bereichen. denen traut man dann natürlich auch zu, wirklich Politik zu machen, auch Lokalpolitik. Und deswegen befürchten wir, dass die NPD hier ein gutes Wahlergebnis einfahren wird.
Die Verbindung der Mandatsträger zur neonazistischen Kameradschaftsszene in Sachsen sind bekannt. Der Landtagskandidat Uwe Leixenring engagierte sich maßgeblich beim Aufbau der inzwischen verbotenen Skinheads Sächsische Schweiz. In der Garage von Gemeinderat Michael Jacobi fand das LKA nach einem Bericht der Dresdner Neuesten Nachrichten Waffen und Sprengstoff. Die derzeitigen Aktionen gegen Hartz IV werden vielerorts schon als Signal einer anstehenden Protestwahl gewertet. Vor allem, weil sich die Neonazis massiv an den Demonstrationen beteiligen und auch ihre Propaganda im Landtagswahlkampf darauf ausgerichtet ist. Das Argument der Protestwahl greift aber viel zu kurz. In Sachsen geht mittlerweile selbst der Verfassungsschutz davon aus, dass ein festes, rechtes Stammwählerpotenzial vorhanden ist. Nationalistische Anschauungen seien in der Mitte der Gesellschaft verankert. Ein neofaschistischer Wahlerfolg wäre auch deshalb gefährlich, weil die Neonazis dann mit staatlichen Geldern ihre Strukturen ausbauen können. Die Erfolge bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und dem Thüringischen Landtag bescherten NPD und Republikanern bereits Zuwendungen in Millionenhöhe. Neben diesen Möglichkeiten zur Finanzierung von antisemitischer, rassistischer und völkischer Propaganda gibt es nach Auffassung von Anja Treichel, Mitarbeiterin von Amal Sachsen, noch weitere Gefahren beim Einzug der NPD in den Landtag.
So irgendwelche Sachen in den Landtag einzubringen, wird natürlich schwierig werden, die irgendwas mit Rechtsextremismus zu tun haben. Abgesehen davon, dass sie natürlich überall Büros eröffnen können mit Mitarbeitern und so weiter.
Nicht zu vernachlässigen ist an dieser Stelle das bereits seit mehreren Jahren zu beobachtende Streben der Neonazis nach eigenem Immobilienbesitz und eigenen Jugendzentren. Dazu Andreas Speit, Mitherausgeber des Buches Braune Kameradschaften.
Clubs und Zentren sind natürlich von zentraler Bedeutung. Das sind ihre Räume, wo sie sozusagen unter sich nicht nur irgendwie was klar machen können, politisch irgendwelche Aktionen vorbereiten, sondern wo man halt zusammen abhängen kann, wo man zusammen auch wieder sozusagen Kameradschaft leben kann. Von dem Ex-NPD-Bundesvorsitzenden Günter Deckert, der hat in Grenitz im Erzgebirge ein Gebäude, wo er offen einräumt, dass daraus mal ein deutsches Schulungszentrum werden soll. Und da ist auch schon zu erleben, dass tatsächlich die Kameradschaft Norkus dann auch schon bei den Renovierungen mithilft.
Die Dominanz der Neonazis in offenen Jugendzentren ist bekannt, ebenso wie die Ignoranz und Verharmlosung mancher Kommune. Die sogenannten nationalen Jugendzentren sind eine der Hauptforderungen rechter Kommunalpolitik. Was die Forderung nach dem Zitat Container für unsere Jugendlichen angeht, gibt Jan Rabe eine deutliche Einschätzung.
Da ist aber klar, das wird kein Schutzraum für die Jugendlichen, die sich dagegen organisieren, sondern das wird einfach ein Kristallisationspunkt für diese Szene werden.
Die Beratungsstellen von Amal für betroffene rechte Gewalt in Sachsen wissen um die Abwanderung der Opfer aus den von Neonazis so bezeichneten national befreiten Zonen.
Es ist ja schon so, dass wir in einigen Gebieten gar keine Übergriffe mehr haben, weil es gar keine Opfer mehr gibt, keine potenziellen. Also eine quasi national befreite Zone, wo keiner mehr ist, den man zusammenschlagen kann.
Ein optimistischer Ausblick fällt schwer. Immerhin riss beispielsweise in Dresden die Auseinandersetzung mit Neonazis in den letzten Jahren nicht ab. Die Kampagne gegen das nationale Bündnis stieß nicht nur in der linken Szene auf breite Zustimmung. Überregionale antifaschistische Strukturen müssen erst wieder aufgebaut werden. Weiterführende Links findet ihr auf unserer Webseite www.public-ip.org.
Das war Radio Island für heute. Doch abschließen möchte ich nicht, ohne auf die nächste Sendung hinzuweisen. Dann zum Thema Popkultur und Geschlechterrollen. Die Musik kommt dann von der Kuba Crew. Damit euch die Zeit bis dahin nicht zu lang wird, schaut einfach unter www.public-ip.org. Dort gibt es die neuen Konzertmitschnitte, Interviews und alles, was euch so interessieren wird. Ich verabschiede mich mit dem Song Le Tigre, Keep on Living, Take Care.